Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Podcast für alle, die sich das Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus zu Herzen nehmen. Hier lernst du wertvolle Tipps und Erfahrungen, die du in deinem Leben praktisch anwenden kannst. Mein Name ist Thomas Brandon Kovac, auch bekannt als Thomas der Sparkojote. Ich bin Unternehmer und führe den größten Schweizer Finanz-YouTube-Kanal und Finanzblog sparkojote.ch. Guten Abend und herzlich willkommen zum Finanzrudel Community Talk. Wir sind heute wieder mit einem Stammgast schon hier am Start mit dem lieben Tim Schäfer. Es freut mich, dass du heute auch wieder mit dabei bist für die Finanzrudel Community. Und nichtsdestotrotz, wie immer, stell dich nochmal ganz kurz gerne vor. Ich blende da auch im Hintergrund dann auch schön deine Plattform ein, dass einfach die Leute, die dich jetzt, Tim, nicht kennen, einfach wissen, wer du bist, was du machst und was so dein Background ist.
Alles klar, super. Ja, vielen Dank für die Einladung. Lass uns mal loslegen.
Also, du kannst dich einfach kurz vorstellen. Ich blende kurz im Backend einfach den Instagram-Channel von dir ein, okay. YouTube und auch den Blog.
Sehr gut. Ja, Thomas, also mein Name ist Tim Schäfer. Ich bin freier Wall Street-Korrespondent und mache das schon sehr lange, schon circa 15 Jahre lebe ich in New York und bin auch ein begeisterter Value-Investor und Growth-Investor. Und meine Strategie ist so ein extremes Buy-and-Hold. Das heißt, ich kaufe Aktien mit dem Ziel, sie eigentlich gar nicht mehr verkaufen zu wollen. Und so habe ich ein paar wirklich gute auch Raketen erwischt. Sowas wie Netflix und CTS Eventim, wo ich mit kleinen Beträgen rein bin. Und die haben sich dann verzigfacht, also mehr als, also Wahnsinn, also mehr als 10-fach, ich liege irgendwo so bei 70-fach, glaube ich, oder 80-fach bei Netflix, ist der Wahnsinn. Und das wird oft nicht verstanden, dass man, dieser ganze Zinseszins, das große Geld wird mit Geduld an der Börse verdient und nicht mit Trading. Also ich glaube, mit Trading, da scheitern auch die meisten, da gibt es ja Studien zu und das kann man einfach auch nicht oft genug sagen. Leute, ihr braucht viel, viel Geduld an der Börse. Und man sieht es ja auch an Warren Buffett und an vielen anderen Investoren. Das Geld wird mit Geduld verdient. Ja.
Sehr vielen Dank für die Vorstellung. Also ich denke, die meisten Leute werden dich zwar kennen, aber es ist immer so, dass natürlich auch neue Leute auf den Channel kommen, dich vielleicht noch nicht kennen. Und darum ist immer eine Vorstellung immer ganz cool. Ich habe nämlich vorhin auch schon den ersten Live-Chat-Kommentar gelesen. Da waren wir noch gar nicht online. Da meint jemand auch, er hat sich, bevor er sich jetzt heute den Livestream reingönnt, auch noch alle anderen Interviews von dir und mir reingezogen. Wir werden heute, also auch für die Community, ihr könnt gerne Fragen stellen, sehr gerne auch auf euren Input eingehen, auf eure Fragen, die ihr an Tim habt. Also fragt einfach ungeniert und ich versuche da den Chat einigermaßen im Blick zu haben. Und du hast vorhin gut schon angesprochen, eben das langfristige Investieren, weniger traden und so weiter. Also dieses Hin und Her macht Taschen leer. Und du hast auch die Beispiele mit zum Beispiel Netflix gebracht. In welchem Jahr als Investor hat für dich so der Zinseszins wirklich dann, du hast es nicht nur immer drüber gesprochen, sondern du hast auch wirklich dann gemerkt in deinem Portfolio. Also nach wie vielen Jahren war für dich dann wirklich der Zinseszins auch eine reale Sache in deinem Portfolio, wo du gesagt hast, hey krass, okay, der Zinseszins zieht jetzt so richtig, richtig an.
Ja, das war in den neuen Marktzeiten, aber damals waren ja auch die Kurse überteuert. Das war so im Jahr 2000, habe ich das schon gemerkt. Also, ja. Aber da sind ja die Kurse, haben sich ja verdoppelt, verdreifacht innerhalb von einem IPO oder so. Also das würde ich jetzt nicht als Maßstab nehmen. Das Jahr war hysterisch, also das war total eine Euphorie. Ja. Und dann hat es geknallt und dann ist der Markt zusammengebrochen um die Jahrtausendwende. Mhm. Aber so, man braucht schon, also 10 Jahre reichen nicht. Ich würde schon sagen, so 20 Jahre oder so. Mhm. Und dann merkt man es, also 15 Jahre und dann merkst du schon, okay, hey, hier kommt so ein Schneeball ins Rollen, da entwickelt sich was. Und nach so Richtung 20 Jahre, da ist es schon ein richtiger Klotz, der da entstanden ist. Und dein Depot hat dann schon eine mächtige Größe erreicht, wenn du halt eine schöne Sparquote hast. Mehr als 10%. Also wenn jemand so ein Viertel spart, 25% oder 30%, da kannst du schon was bewegen. Und wenn du vielleicht noch einen Nebenjob annimmst oder über Bonus voll engagiert bist im Job oder ja, wenn man halt bodenständig lebt, aber Karriere macht, und da kann man also schon nach 10, 15 Jahren kann man einiges aufbauen im Depot.
Das ist, also das ist wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ja erst 7 Jahre als Investor tätig. Und klar, also der Zinseszins, der ist, man sieht ihn schon so ein bisschen, aber das dauert halt schon noch so ein bisschen, bis dann zum Beispiel auch, ich denke mal, die Kursbewegung, Dividenden und so weiter, dann auch mehr ausmachen als die Sparquote. Ich glaube, der Punkt, wenn man im Jahr gar nicht so viel sparen und neu investieren kann, sondern das Depot mehr oder weniger, die Bewegungen, die Schwankungen, die Dividende deutlich mehr als das sind. Ich glaube, das ist doch so ein Moment, wo man sagen kann, okay, krass, jetzt langsam hat das Depot eine gewisse Größe angenommen, oder?
Ja, man darf halt auch nicht den Fehler machen, sich da von diesen ganzen Tagesgeschehnissen und so ablenken zu lassen. Man muss einfach so, so eine Art Sparplan machen, wo du halt monatlich automatisch reinputterst, ja, und gar nicht groß nachschaust und vielleicht eher so die Sparsumme erhöhst, nach und nach mit deinem Karrierefortschritt. Vielleicht kannst du ihr noch was einsparen. Ich habe ja irgendwann mein Auto aufgegeben und du hast ja im Grunde viele Möglichkeiten. Und vielleicht kann man auch am Urlaub was sparen oder irgendwie das anders organisieren. Jedenfalls, wenn du das halt knallhart durchziehst, ja, und total fixiert bist darauf, wie so ein Warren Buffett, der hat es ja auch im Grunde ganz klein angefangen, ja. Und wenn man am Ball bleibt, dann merkt man schon nach 10 Jahren, da ist irgendwo schon so eine Summe erreicht. Hey, da merkst du, okay, da passiert irgendwas.
Ja. Wir haben schon auch die ersten paar Fragen aus der Community, und zwar fragt der Sven, du solltest mal öfters in Deutschland sein, und dann auch gleich noch Help Cook fragt, wann bist du mal wieder in Deutschland? Warst du überhaupt jetzt während den letzten, ich sage jetzt mal so 2 Jahren überhaupt jetzt noch in Deutschland seit dieser Pandemie, oder war das jetzt für dich eher also nicht eine Möglichkeit, oder wie war das jetzt so genau? Oder gehst du
Ja,
überhaupt
genau,
jetzt
ich
noch
habe alle.
aktuell?
Ja, ich habe also meine Reisen, ich hatte ein paar Reisen geplant gehabt, auch im Urlaub und so. Und nach Europa, nach Deutschland, aber ich habe das alles gecancelt. Ich bin also nicht geflogen seitdem Ausbruch, seit März 2020, ja, seit dem Ausbruch, alles gecancelt. Und habe jetzt auch keinen Flug gebucht in naher Zukunft. Also ich bin jetzt nicht irgendwie am Reisen, da habe ich keine Lust zu. Ist mir zu nervig, vielleicht endest du dann irgendwo und musst eingesperrt sein in deiner Wohnung. Also das wäre grauenvoll. Nee, danke.
Sehe ich tatsächlich auch sehr ähnlich wie du. Also ich bin seit März auch nicht im Ausland gewesen. Also ich bin immer noch hier in der Schweiz seit Ausbruch der ganzen Pandemie. Ich sehe das sehr ähnlich wie du. Hoffmann hat auch noch eine Frage an dich, Tim. Und zwar, du sagst, du kaufst eigentlich immer jeden Monat und hältst relativ wenig Cash. Trotz der aktuell höheren Bewertungen, was kaufst du denn noch nach? Eher ETFs oder stockst du bestehende Positionen auf?
Ja, ich mache ja so einen Drittplan. Das heißt, ich stocke alles auf, was ich so habe. Wo ich viel Dividenden bekomme, ist Chevron, Bank of America. Und da läuft das Geld direkt zurück in die Aktien halt. Jede Woche kaufe ich irgendeine Aktie automatisch zurück. Procter & Gamble und alles Mögliche, was ich halt so habe. Auch so Mittelständler in Amerika. Es passiert einfach im Hintergrund. Und dann habe ich mir noch gekauft, kürzlich Weight Watchers, WW International, die sind total eingebrochen. Und ich finde immer mal wieder welche, wo ich denke, ach gut, da kaufe ich mal eine Position noch jetzt, eine neue dazu. Aber es hält sich auch in Grenzen, also weil ich halt voll investiert bin. Also so, ich bin jetzt kein Großverdiener als Freelancer. Und was ich halt mache, ich reinvestiere alle Dividenden automatisch. Und wenn ich als meine interessante Aktie finde, kaufe ich die für 4.000, 5.000 oder mal für 3.000 Dollar. Ein Paket dazu. Aber das passiert jetzt auch jetzt nicht so oft.
Also das heißt im Prinzip, DRIP, also Dividend Reinvestment Plan, ist ja Da wird in dieselbe Aktie das Geld investiert. Ich habe eine Coca-Cola-Aktie, da kommt Dividende, dann wird die Dividende automatisch wieder in die Coca-Cola-Aktie reinvestiert, oder?
Ja, genau. So ist das. Und das Gute ist, diejenigen, die halt viel ausschütten, da stockst du halt dann auch aggressiv auf und oft sind es ja auch überlegene Geschäftsmodelle.
Auf jeden Fall. Hier schreiben ein paar, der goldene Daumen schreibt, Tim Schäfer ist mein absolutes Vorbild. was haben wir noch? Hier, genau. Mr. Bettzensaf schreibt nämlich, hast du die amerikanische Staatsangehörigkeit? Wenn nicht, strebst du diese an?
Ja, die habe ich nicht, aber das wäre schon ganz kultig, weil ich kann mit dem so amerikanischen Lebensmodell komme ich gut klar. Ich finde das gut, wie das in Amerika alles so im Großen und Ganzen geregelt wird. Natürlich habe ich auch Kritikpunkte, aber die amerikanische Gesellschaft, die ist schon sehr reizvoll. Dieser freie Markt, ja, das ist wirklich, finde ich, was Motivation angeht, was auf Erfolg angeht. Aber du hast auch natürlich auch Schwachpunkte, ja. Also zum Beispiel ist die Universität teuer und Privatschulen oder Schulen an sich können
Also
teuer
College
sein.
meinst du, oder? Also College ist teuer, oder wie meinst du, oder?
Ja, genau. Du hast Schwachpunkte in Amerika, aber alles in allem, also finde ich, dass den Kapitalismus, ja, wie der aufgebaut ist und diese große Freiheit, die dir gegeben wird. Als Firmengründer oder als Aktionär, ja, du, also was du da machen kannst, alles, welche Vorteile du hast als Aktionär, also finde ich besser gelöst, wie das in Deutschland der Fall ist. Wobei, hey, der Deutsche, Deutschland oder auch die Schweiz oder so, ja, ist auch jetzt nicht verkehrt. Also wir haben schon, ist trotzdem ein Paradies. Also ich werde das jetzt nicht alles schlecht reden, was in Deutschland passiert oder in Österreich oder in der Schweiz. Aber als Modell finde ich das Amerikanische total spannend. Und halt die Großstadt New York ist der Wahnsinn, was da kulturell geboten wird.
Ist halt sehr Multikulti,
Weltoffen.
oder? Also
Ja,
viele
Shows,
Kulturen.
Networking, ist der Wahnsinn. Arbeitgeber, ja, was für Arbeitgeber du hier hast. Und Connections, allein das Netzwerken, ja, also hier wohnen so viele. Kannst mal schnell irgendwo jemanden treffen zum Kaffee und kannst total das Netzwerk aufbauen. Ist der Wahnsinn.
Da fällt mir auch gerade was ein. Ich gehe mal davon aus, du hast wahrscheinlich noch die deutsche Staatsbürgerschaft, oder? Also
Auf
den.
jeden Fall.
Da habe ich mitbekommen, da ist ja aktuell auch so im Gespräch, dass sie ja so ähnlich wie sowas in den USA machen wollen, wenn man ja die US-Staatsbürgerschaft hat, dass man da immer noch steuerpflichtig ist. Würdest du dann deinen deutschen Pass in diesem Fall oder deine deutsche Staatsbürgerschaft noch behalten, wenn sowas in diese Richtung kommen würde?
Da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken zu
Aber
gemacht.
das
Also,
ist im
aber.
Gespräch, das habe ich einfach mitbekommen als Schweizer und haben mir Deutsche auch erzählt, dass das im Gespräch ist. Wäre das für dich ein Grund zu sagen, nein, ich will die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr? Jetzt einfach so aus Interesse, weil leben tust du ja sowieso in den USA, darum würde dich das ja zwar schon betreffen, aber du lebst ja oder hast wahrscheinlich auch nicht vor, wieder zurück nach Deutschland zurückzuwandern, oder?
Ja, momentan nicht. Also ich fühle mich schon Deutschland verbunden und Deutschland ist ein super Land und wir haben also was Tolles aufgebaut. Auch eine der größten Wirtschaftsnationen der Welt. Und also ich fühle mich Deutschland schon verbunden und möchte hier Deutschland jetzt nicht so in die Tonne treten. Also es ist ein tolles Land und also ich fühle mich da schon irgendwie auch verwurzelt, weil ich bin Deutscher und möchte jetzt auch nichts komplett schlechtes sagen, aber ich finde zum Beispiel jetzt, was den Finanzplatz angeht, ja, die gesetzliche Rente, Sparmöglichkeiten, Karrieremöglichkeiten. Also kann man schon auch so was die Bürokratie angeht, kann man schon von Amerika lernen, was Motivation angeht und so. Das ganze Modell, dass man auch so Visionen entwickelt, Träume und so hat. Da kam, also das Amerikanische finde ich schon super. Und, aber ich, so leichtfertig würde ich jetzt nicht sagen, also Deutschland ist komplett in die Tanne treten, meine Staatsbürgerschaft aufgeben. Also das
Nicht
würde
meine,
mir
wenn
schon
sie
schwer.
das, nicht meine, wenn sie jetzt das wirklich einführen würden, dass du dort noch Steuern abdrücken müsstest. Das ist ja im
Ich zahle in
Gespräch.
Deutschland auch Steuern. Ich zahle in Deutschland Steuern und ich zahle gerne Steuern. Also in beiden Ländern, also ich Ich bin dafür, dass auch Leute, die Geld verdienen und ja, und auch profitieren von Ländern und so, dass sie auch ihren Anteil an Steuern zahlen sollten. Also ich bin nicht dagegen, dass man seinen Anteil bezahlt
Aber du
und
lebst ja nicht
Abgaben
mehr
macht. Und
dort.
ja,
Also es
aber ich
geht
habe
ja in
zum
die
Beispiel auch
Richtung, dass du zum Beispiel ja, wenn du zum Beispiel Kapitalgewinne machen würdest in den USA, du lebst dort, dass du trotzdem auch noch Steuern in Deutschland abdrückst, obwohl du dort nicht lebst. Das geht ja in die Richtung. Würdest du das
ja, also das
dann akzeptieren, dass du dann Steuern in Deutschland zahlst, obwohl du dort nicht lebst und du halt mehr oder weniger dann in USA und in Deutschland versteuerst die Gewinne?
ja, also das, da würde ich mir dann Gedanken zu machen, wie das dann geregelt ist im Einzelfall.
Okay.
Aber ich bin, also grundsätzlich bin ich dafür, dass man seinen Verpflichtungen nachkommt. Also das finde ich auch ganz wichtig im Leben, dass man sich eben nach den Regeln halt an die Regeln hält, gell?
Wir haben auch noch eine weitere spannende Frage. Da geht es in Richtung Entsparen. Und zwar fragt nämlich Silvio und auch der liebe Aktienmessi Steve, kommt irgendwann der Zeitpunkt vom Entsparen? Oder hast du auch eine Entnahmestrategie fürs Alter?
Habe ich mir jetzt noch keine Gedanken zu gemacht. Ich meine Ausgaben sind ja schon ziemlich gering, gell? Also entsparen steht jetzt nicht an. Ich arbeite als Journalist, als Freelancer und die Einnahmen, die reichen mir. Ich habe sogar noch was übrig, aber auch keine gigantischen Summen. Aber hey, meine Lebenshaltungskosten sind sehr, sehr moderat. Ich habe schon angesprochen, kein Auto, noch nicht mal eine Waschmaschine. Ich gehe in so einen Waschraum und hey, ich kaufe meine Möbel zum Teil gebraucht und Kleidung aus Secondhand, zum
Und
Teil zumindest.
das
Also ich,
Eigenheim ist ja auch abgezahlt, oder? Wo du lebst.
das
Oder?
Eigenheim ist abbezahlt, ja.
Das heißt, du zahlst eigentlich auch keine Miete mehr, also nur noch irgendwie Steuern, Grundstücksteuer, was es da auch immer gibt,
Ja, genau,
oder?
aber das ist teuer, das muss man dazu sagen, Nebenkosten, so, das ist teuer, die Steuern, die Grundsteuern in Amerika sind sehr teuer. Aber trotzdem bleibt da was übrig. Und aber hey, mir macht mein Job Spaß. Und aber ich muss morgens nicht aufstehen, weil die Arbeit sich da türmt. Ich suche mir Sachen raus, die mich interessieren. Mache Interviews, treffe Vorstände und schreibe Artikel. Also kümmere mich um Dinge, die mir Spaß machen. Aber ich sehe das gar nicht so als Arbeit, sondern wie so ein Hobby.
Ja, das ist auch eine gute Einstellung, glaube ich, weil da wird man eh immer irgendwas machen und es wird eh immer klappen. Und also ich gehe ja mal davon aus, also du müsstest ja gar, also wenn ich das richtig verstehe, du müsstest gar nichts entnehmen, du könntest einfach so laufen lassen und hättest ja immer noch mehr übrig, weil du ja halt auch nicht irgendwie einen extravaganten Lebensstil sozusagen hast, sondern bescheiden lebst.
Genau, also ich lauf zur Mittagspause zu einem Supermarkt, zu Target oder so oder nach Chinatown und da kaufe ich mir mein Gemüse und koche das selbst. Also für ein paar Dollar jeden Tag. Ich brauche kein Michelin-Stern, ja. Obwohl, vielleicht könnte ich mir das auch leisten, so teure Essen ein paar Mal die Woche und ein schönes Auto, ja, aber also das macht mein Leben nicht schöner. Also vielleicht mal einmal ausprobieren, ja. Einmal im Quartal oder so, aber das reicht mir auch. Ja, also, und für mich macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Reisekoffer habe, ja, der 1000 Dollar kostet oder 80 Dollar. Also, das ist
Hauptsache
für mich das.
erhält.
Ja, genau. Aber der teure hält auch nicht besser als der billige, glaube ich. Also.
Genau, absolut. Das ist wie bei den T-Shirts. Das 10-Euro-T-Shirt ist genauso gut wie das 100-Euro-T-Shirt. Das
Ja,
ist
genau.
nur das Logo oben drauf, was ein anderes ist. Wir haben im Chat wieder nochmal ein paar weitere Fragen. Ich muss hier mal kurz gucken, weil der Chat ein bisschen weggelaufen ist. Genau. Das ist auch eine spannende Frage. Und zwar, du bist ja von Deutschland schon vor längerem in die USA ausgewandert. Wie ist es da mit deinem Depot, fragt Christian. Hast du noch in Deutschland ein Depot oder also in den USA oder in beiden Ländern?
Na, ich habe es nach Amerika umgezogen, das Depot zugemacht, umgezogen. Ich bin bei TD Ameritrade.
Okay.
Ich mache meine Steuern hier, weil du musst die Steuern dort machen, wo du wohnst. Also Amerika ist, da habe ich meine Steuerpflicht, meine Kernsteuerpflicht.
Ja, macht, glaube ich, auch meistens Sinn und ist, glaube ich, vor allem, wenn man dann mal auch irgendwelche Probleme hat, wahrscheinlich viel, viel einfacher zum Handhaben. Ja, da muss man auch nicht gucken, dass man zu den richtigen Uhrzeiten in die Zeitzonen anruft und so weiter. Also das macht wahrscheinlich vieles deutlich einfacher. Wie viel zahlt man denn als Wohnnebenkosten-Hausgeld für so eine Eigentumswohnung in New York und Steuern, fragt Markus. Also ich gehe mal davon aus, es
Ja.
wird deutlich günstiger sein als Mieten, aber was muss man sich so drunter vorstellen im Durchschnitt pro Monat?
Ja, also aber das variiert auch. Das kannst du jetzt nicht so alles verallgemeinern. Das hängt von, da gibt es so verschiedene auch Hauskonzepte. Das eine heißt Kondo und das andere Koop. Das Koop ist so eine Kooperative. Das ist so eine Art Genossenschaftsanteil, hast du dann deine Wohnung. Das ist ein bisschen günstiger. Ich bin in einem Kondo. Aber das variiert auch. Also meine Nebenkosten sind so rund $500 im Monat, Nebenkosten. Aber Haus wird schon in Schuss gehalten. Also da wird geputzt und da hast du Doorman, die nehmen die Pakete entgegen. Und dann gibt es so ein kleines Fitnessstudio und so eine Dachterrasse, da sind so Grills aufgestellt. Das ist in den Hochhäusern, da kann man schon gut wohnen. Das ist fast so. Manche haben es so fast so hotelmäßig, aber die Wohnung ist klein, sehr klein. Der Trick ist, dass du so die kleinste Einheit kaufst in so einem Hochhaus und hast dann alle Sachen kannst du dann mitbenutzen, ja, die Dachterrasse und so. Aber bei mir sind die Nebenkosten 500 und Steuern, das kann sein, so, das kann also ganz schön ins Geld gehen. Das kann 7.000 bis 8.000 Dollar kosten im Jahr.
Okay, also
Die
so 1000 im Monat, also ungefähr mit Nebenkosten und
bisschen
Steuern.
mehr,
Ja.
Tick mehr, ja.
Aber Mieten, also was wäre die Alternative? Also ich kenne mich gar nicht aus in New York. Was ist dann die
3.000,
Alternative?
4.000
Ah,
Dollar
okay, aber du sparst
rein.
ja dann eine Menge Geld trotzdem noch, oder? Weil wenn du das
Ja.
für Miete bezahlst, ist ja das Drei-Vierfache schon fast im Prinzip.
Ja.
Okay. Also das ist vorausgesetzt natürlich, wenn die Immobilie abbezahlt ist, weil sonst würde man ja noch die Hypothek und so weiter tilgen.
Richtig.
Ja, sehr spannend. Okay. Aber das heißt, ein Eigenheim so gesehen lohnt sich ja mega finanziell. Also das entlastet ja enorm, oder? Jetzt bei dir in Land,
Ja,
oder nicht?
gut. Naja, jetzt in Corona und so sind die Mieten schon gefallen. Da kriegst du vielleicht auch, mit Glück kannst du einen guten Deal kriegen, ja, ein guter. Also zum Teil haben die so einen Köder. Das heißt, die sagen, hey, die ersten 3 Monate keine Miete oder so.
Okay.
Also zurzeit ist es attraktiver, vielleicht Mieter zu sein, weil das Überangebot an leerstehenden, auch so tollen Hochhäusern, die jetzt gebaut worden sind und so, ist enorm. Ja, Leerstand ist enorm. Da hast du gute Möglichkeiten als Mieter. Zum Teil zahlen die dir noch ein tolles Fitnessstudio und sagen, hey, das geben wir noch mit dazu. Also man kann es nicht verallgemeinern, hängt von der Zeit ab.
Also langfristig aber vermutlich jetzt mal schon. Ja, also wenn
Ja, weil
du.
du hast ja noch Wertsteigerungspotenzial.
Genau.
Man muss halt sagen, das ist die Stadt, ja, die Finanzmetropole der Welt. Hier wohnen auch viele Promis und sind Riesenkonzerne. Du hast ja viele Chancen, auch was Jobs angeht. Hochbezahlt, gut bezahlte Jobs. Deswegen wird wahrscheinlich auch der Immobilienmarkt, deine Wohnung wird wertvoller werden langfristig. Auch wahrscheinlich der Büromarkt, ja, weil also ich denke, das wird sich alles wieder normalisieren, wenn die Pandemie abging, hast du auch gute Chancen. Deswegen, die Leute können sich auch mal REITs anschauen, so New York REITs oder so andere REITs. Vielleicht interessant, jetzt gerade in der Krise mal so was Abgestürztes einzusammeln.
Hast du REITs im Depot oder sagst du dir, nein, das, du hast, weil du genug Immobilien selber hast, möchtest du das nicht ins Aktienportfolio nehmen?
Ja, ich habe keine REITs, aber da gibt es auch eine überdurchschnittliche Entwicklung der REITs, weil die haben einen Steuervorteil. Die werden ja nicht besteuert, sondern die Besteuerung findet statt beim Aktionär, der über die Dividenden dann besteuert wird. Also REITs sind sehr attraktiv, auf jeden Fall. Ich habe aber keine im Depot.
Also weil du eben wahrscheinlich eben, du hast, glaube ich, zwei deutsche Immobilien, du hast noch die in den USA und dann sagst du dir, das reicht eigentlich sozusagen.
Ja, ich habe zwei Immobilien.
Hast zwei,
Genau, eine in
ja. Also,
Deutschland, ja, eine hier. Genau, ich hab Immobilien. Dadurch hat es sich nie ergeben, aber ich bin nicht gegen REITs eingestellt, ganz und gar nicht.
Tommy Obmax, auch Stammgast hier im Livestream, er fragt dich nämlich, Was macht für dich einen perfekten Tag aus? Also, was ist so, das sind wahrscheinlich so, was sind so deine Routinen in diesem Fall? Also, das machst du immer und das gehört dazu.
Also mein Alltag ist total langweilig. Also das ist nicht so, ja, also ich, das ist nicht so, dass dann jemand herkommt, das Frühstück richtet und so. Ich mache also oft, nee, um 8 mache ich so ein Fitnesstraining, eine Stunde mit einer Trainerin per Zoom. Das habe ich mir angewöhnt, so gesunder Lebensstil. Dann lese ich viel, ich treffe einen Vorstand, mache ein Vorstandsinterview oder ich telefoniere, mache so Networking. Und dann lese ich viel. Ich habe das Wall Street Journal oft, wo ich reinschaue, New York Times, Economist, dann Investor Business Daily. Ich lese also viele Zeitungen, so Webseiten wie Yahoo Finance. Ich mache dann einen Spaziergang und dann geh ich zum Supermarkt, kaufe mir irgendeinen Salat oder so oder koche irgendwas Kleines. Ich übrigens kein Frühstück mehr, ich mache so Esspausen.
Also Intermittent Fasting, so in
Ja,
diesem. Okay,
genau.
das mache ich auch.
Kein
Das
Frühstück.
ist ja
Sehr
cool.
gut. Und abends, nachmittags gehe ich dann nochmal spazieren, aber hey, das ist ja der Alltag, ist eigentlich lang, ich lese viel. Ich lese viel und auch so Geschäftsberichte und dann schreibe ich ein, zwei Artikel, meistens so am Nachmittag oder so oder auch schon gegen Abend. Oder ich schreibe einen Blog oder mache ein YouTube-Video für meinen Kanal. Aber das ist der Alltag, also.
Egal ob jetzt Pandemie oder nicht, das ist der Alltag, ja. Das finde ich mega,
Ja, genau.
mega spannend so, weil, also ich glaube, bis aufs Reisen, sage ich jetzt mal, bist du wahrscheinlich gar nicht so eingeschränkt, oder? Mit dem, was du eh
Ja.
machst, oder?
Ja, aber gut, ich mache halt auch mal so eine Woche Urlaub am Strand oder in den Bergen mit Freunden und so. Lange Wanderungen. Also weil die Umgebung von New York ist super schön. Also das ist der Wahnsinn, eine riesen Waldregion. Da gibt es sogar noch Bären und so. Oder so am Strand. Also es ist wirklich super. Tolle Inseln. Meilenweit Sandstrand, ja. Und kannst über Airbnb was mieten, so eine Holzhütte und so richtig so primitiv leben. Ja? Also das sind so ganz kleine Dörfer, da hast du so einen Krämerladen am Strand, irgendwo Fire Island oder irgendwo, oder Montauk, da gibt es ganz tolle Städte, so Fischereidörfer und so. Und da gibt es so ein, zwei Restaurants, so ein Krämerladen, so ganz klein, beengt und mehr brauchst du gar nicht. Mit Freunden kannst du toll lesen und wandern und. Also das ist auch schön. Man muss nicht unbedingt ins Ferne reisen. Man muss nicht nach Hawaii und morgens schon die Garnelen essen im Fünf-Sterne-Hotel. Also, das braucht man gar nicht. Also ich brauche es nicht. Ich finde das ganz einfache Leben ist auch super schön.
Einfach auch mal so ein bisschen lokal reisen oder in der Region reisen, habe ich auch jetzt gemacht. Also ich war auch in der Schweiz, also in Basel waren wir, in Luzern waren wir. Also da gibt es immer schöne Orte, einfach an dem Ort, wo man eigentlich ist, wo man vielleicht gar nie so gewesen ist oder nur selten ist. Das ist immer ganz, ganz schön tatsächlich. So die Lokalitäten abchecken, so in der Nähe. Aktienmäßig, Steve, hat ergänzend nochmal zur Immobilienfrage, da du vorhin ja auch gemeint hattest, dass, also zu den Immobilienpreisen, siehst du jetzt bei diesen Preisen auch eine Möglichkeit für dich jetzt, weitere Immobilien in zum Beispiel New York, in dein Portfolio zu nehmen oder ist das überhaupt kein Thema?
Ja, vielleicht, ich schaue mich schon um, bin aber noch hin und her gerissen. Ich habe mich da noch nicht entschieden. Aber so Großstädte sind auf jeden Fall jetzt interessant. Also die Outdoor mit diesem Outdoor-Trend, Freizeittrend, so auf dem Dorf ist total beliebt. Da sind die Preise durch die Decke gegangen, weil die Leute wollen aus den Großstädten raus, wegen Corona, Pandemie, weil sie Angst haben oder schön, die wollen einen Garten haben, Natur, Freizeit, wandern und schwimmen und so. Deswegen ist vielleicht jetzt gerade interessant, in die andere Richtung zu gehen, konträr, ja, zur Massenbewegung, weil die Großstädte, die werden weiter wachsen, ja. Das ist so ein Megatrend, weil die haben viel zu bieten. Und ich glaube, an dem Trend wird sich nichts ändern, trotz Corona und Zoom-Meetings und so. Vielleicht gibt es eine Delle auf jeden Fall. Aber die Großstädte werden, denke ich mal, zurückkommen und Da gibt es vielleicht Chancen in Städten wie San Francisco, New York City und so. Auf jeden Fall Los Angeles lohnt sich bestimmt, weil man sich da umschaut und einen guten Deal macht. Also man kriegt wahrscheinlich vielleicht da doch ein bisschen einen Rabatt.
Nimm deine Altersvorsorge selbst in die Hand. Für die 3A-Säule verwende ich Frankly. Frankly ist ein 3A-Säulen-Anbieter, der es dir kostengünstig ermöglicht, dein Geld für die Altersvorsorge in Aktien zu investieren. Wenn du eine 3A-Säule bei Frankly eröffnest, besuche sparkoyote.ch/frankly und verwende dabei den Gutscheincode Sparkoyote, um 50 Franken Rabatt auf die All-in-Fee zu erhalten. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Shownotes. Also ich habe auch mitbekommen, viele Leute aus Kalifornien ziehen nach Vegas oder holen sich dann dort die Immobilie, weil sie da irgendwie Steuern
Ja.
sparen und du bekommst fürs gleiche Geld halt gefühlt eine Villa und in LA kriegst du zum Beispiel dafür eine Einzimmerwohnung gefühlt. Also das habe ich auch tatsächlich viel mitbekommen. Durch dieses ganze
Ja.
Remote Working, dass es gar nicht mehr so wichtig ist bei vielen Jobs, wo man sitzt. Das ist schon eine spannende Angelegenheit. Das heißt, du lässt dir aber schon dieses Immobilienthema doch noch offen, wenn du wirklich etwas finden würdest, wo du sagst, hey, das könnte was wirklich ein guter Deal sein, sozusagen, oder?
Ja, ich schaue mich um, aber ich habe jetzt nichts Konkretes geplant. Also das Problem ist ja diese Lifestyle-Inflation, ja. Das ist ja, wir Menschen neigen dazu, wir wollen auch unserem Umfeld zeigen, wie erfolgreich und toll wir sind. Und aber es ist schon gefährlich, gell? Also ich finde, es lebt sich entspannter mit einer positiven Sparquote und man kommt so schnell irgendwie und will dann in einer Villa leben. Und was machst du mit den ganzen Räumen, gell, und dem ganzen Platz? Ja, also ich habe im Bekanntenkreis oder so, man sieht schon, dass die Leute, die kämpfen damit, ja. Die wollen dann, oder du machst, kaufst du so ein Ferienhaus, zur Stadtwohnung noch dazu. Und aber dann explodieren die Kosten, dann brauchst du einen Zweitwagen und dann pendelst du, dann hast du Spritkosten und am Ende bläst du die Kosten auf und dann träumt jeder davon, noch in Frührente zu gehen und dann fehlt dir das ganze Geld, um diesen ganzen Kram bezahlen zu können. Gell? Also ich lebe lieber so ein bisschen entspannter auf kleiner Fläche und hey, wenn ich mal einen Bedarf habe nach einem Ferienhaus, warum nicht über Airbnb eine Woche mieten?
Also ich
Und
meine
kannst
eher
sogar
zum
teurer.
Vermieten, weißt du? Also eine Immobilie zum Vermieten
Ja,
holen.
das kann Sinn machen. Das kann man machen, ja.
Also ich meinte jetzt
Das
nicht ein Ferienhaus, also das meinte ich eher, also ein, wie sagt man, Investmentobjekt, also nicht ein Eigenheim, das meinte ich damit.
Ja, das kann Sinn machen, aber eher in der Großstadt als auf dem Land, weil Land
Genau.
ist total gefragt wegen dem Outdoor-Trend.
Wir haben hier jetzt auch nochmal was super Spannendes und zwar schreibt der beste Mann, also bester Mann schreibt erstmal wow, wahrscheinlich zu dem, was du vorhin zu deinem Alltag gesagt hast. Hast du Tipps für mehr Zufriedenheit im Allgemeinen? Also einfach allgemein vermute ich jetzt mal im Leben und ich meine, du scheinst ja auch sehr zufrieden, du hast vorhin auch Sport angesprochen, gesund essen, also. Hast du da insgesamt ein paar Tipps oder auf was du achtest, damit du grundsätzlich einfach zufriedener im Leben bist?
Ja, gut, da gibt es halt, was so die Wissenschaft sagt, ist halt viel in der Natur sein, nicht so viel vom Computer und so und von sozialen Medien. Ich glaube, da gibt es auch so kritische Geschichten zu Instagram und so, dass man sich halt ständig vergleicht und denkt. Und Neid ist halt nicht gut, gell? Neid kann nützlich sein, kann aber auch nach hinten losgehen, so also ein extremer Neid und so. Dieses ständige Vergleichen, wie viele Follower hat der oder wie groß ist dem sein Haus und wie toll ist denn sein Auto? Also, und dann halt viel in der Natur sein, Sport machen hilft, gesunde Ernährung hilft. Aber so beschissene Tage habe ich auch und Streit und so mit meinem Partner. Aber hey, so Tipps, was ist gut? Ich glaube, so vielleicht mal so einen langen Spaziergang einstreuen im Park oder so oder. Auf die Gesundheit achten, Freunde treffen und so ist gut oder hey, aber so das allgemeine Geheimrezept habe ich auch nicht. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man sich halt was sucht, was einem Spaß macht, jobmäßig und dass man halt langfristig denkt, ja, weil jede Entscheidung, die du heute machst, bestimmt deine Zukunft in 10, 20, 30 Jahren eigentlich. Gell? Also, dass man auf so an Gewohnheiten achtet. Aber so Phasen, wo ich dann halt mal so einen Eiscremeberg esse und so, da muss man halt schon echt drauf aufpassen, so schlechte Gewohnheiten abstreifen.
Ja.
Ja.
Du spazierst ja viel. Man könnte meinen, du hast deinen Hund. Ist das vielleicht auch mal ein Thema so für dich? Also Haustier, ich weiß nicht, hast du Haustiere oder ist das gar kein Thema für dich oder ein Hund oder so?
Ja, habe ich schon gehabt, aber jetzt momentan nicht. Das ist halt eine kleine Wohnung und so. Ich
Ja.
gehe halt auch gern reisen und so.
Ach
Das wäre
so.
dann schon schwieriger.
Ja.
Ja, das kann auch helfen, was so Zufriedenheit angeht. Und was noch hilft, sind so Ziele stecken, Visionen haben, Träume haben. Vielleicht irgendwo mitarbeiten an einer Stiftung oder an einem Vereinsarbeit. Ja, also ich glaube, an sich arbeiten und sich so eine Zielliste aufschreiben, das muss ja auch gar nicht so extrem sein, weil das kann auch wieder, überall ist es halt so ein Wechselspiel. Ja, du kannst ja extreme Ziele aufschreiben. Ich will Milliardär werden. Ich will die nächste Microsoft im Depot haben und so. Man muss ein bisschen schon realistisch sein. Aber wenn du, ich glaube, oder so kleines, so lernen auch, so Bücher lesen, lernen, Sprache lernen oder so kann einen begeistern. Also man kann viele Sachen machen und man, also hey, und vielleicht, wenn du abnehmen willst oder irgendwas, kann man so kleine Ziele stecken und das kann einen richtig begeistern.
Das ist auf jeden Fall so. Ich finde, Ziele ist vor allem auch so ein bisschen eine Art ein Kompass auch. Also es ist weniger wichtig, ob man das Ziel, glaube ich, erreicht, sondern das Ziel hilft einem einfach in eine bestimmte Richtung sich zu bewegen. Ja, ob das jetzt Vermögensaufbau ist, ob das eine Familie aufbauen ist, sich Zeit nehmen für die Kinder oder was auch immer. Diese Ziele helfen, glaube ich, einfach so in eine bestimmte Richtung zu gehen, in die man halt eben gehen möchte.
Oder was auch geil ist, was auch super, was hilfreich ist, ja, wenn einer total jetzt schlecht drauf ist und so. Ich glaube, einfach so in den Tag reinleben, ja. Einfach mal ausprobieren, was passiert eigentlich, wenn, ja, du stehst auf, machst dir gar nicht so groß Gedanken und denkst, ist mir eigentlich egal, die ganzen Weltkrisen und so. Also vielleicht auch nicht zu viel Druck aufbauen, einfach mal so unbeschwert auch mal sein, ja, mal so ausklingen, sagen, hey, geh jetzt eine Woche lang wandern, schwimmen oder was auch immer, ja, und einfach mal ohne Ziel, also ganz, ganz locker in den Tag reinleben. Ist auch nicht schlecht.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das kommt schon fast meinem Tag sehr, sehr nahe. Ich starte halt einfach jeden Tag genau gleich mit der Morgenroutine, aber danach ist es, ob ich dann an dem arbeite oder das mache, das ist dann immer sehr spontan tatsächlich. Also, das finde ich einen sehr guten Ratschlag. Wir haben es noch vor, oder zum, ja, zum Thema Dividendenaktien ist mir jetzt auch was eingefallen, weil ich jetzt hier gerade das im Chat gelesen habe. Das interessiert mich jetzt zum Beispiel sehr. Wenn wir jetzt zum Beispiel Netflix jetzt bei dir nehmen, das ist ja bei dir wirklich eine Kursrakete so gesehen gewesen. Du bist ja da irgendwie bei 5.000 eingestiegen, also mit 5.000 eingestiegen und das hat sich ja wirklich also rasant entwickelt auf mehrere hunderttausend diese Position, wenn ich mich recht erinnere.
Über
Und
400.000,
das
ja.
sogar, holy smokes, das ist fast Verhundertfachung, oder? Fast schon. Da ist dann so ein bisschen meine Frage, also gibt's ein Exit-Szenario oder was ist, also wartest du bis sie Dividende ausschütten oder was ist so der, oder was ist da die Vorgehensweise? Also meine Frage ist so ein bisschen, wie schafft man es überhaupt, die Aktie so lange dann auch zu halten? Weil es gibt viele Leute, die bei 100.000 schon verkauft, bei einer Viertelmillion schon verkauft. Du hast gerade gesagt, das ist jetzt bei 400.000. Also was ist da so dein Hintergrundgedanke und vor allem, wieso oder wie hast du es geschafft, da so felsenfest immer noch drin zu bleiben?
Naja, das ganze Streaming ist ja alles noch am Anfang. Die haben ja, in Amerika haben sie den Markt schon erobert, aber so die ganzen Schwellenländer da in Indien und so und China, da ist ja überall noch ein Riesenpotenzial. Auch in Europa gibt es ja viele, die haben noch ihr Kabelfernsehen und das traditionelle Satellitenfernsehen und so. Und Da ist also das ist alles, steckt noch in den Kinderschuhen. Das Potenzial ist gigantisch. Und das ist der Weltmarktführer. Die machen das sehr gut. Die expandieren, fangen jetzt erstmal richtig an. Jetzt haben sie gerade ein Büro eröffnet in Berlin und stecken da ziemlich viel Geld in neue Serien, deutschsprachige Serien. Ich glaube, eine halbe Milliarde wollen sie investieren. Also, das ist ein Erfolgsmodell, ja, und die sind total clever. Die wollen jetzt einsteigen ins Online-Gaming, Videospiele auf dem Handy, kostenlos für alle Abonnenten, noch was mitbieten, mehr bieten als nur Fernsehen schauen und Streaming. Also, die sind total clever. Warum soll ich da aussteigen? Das ist ein Erfolgsmodell. Die haben sich verteidigt gegen Disney Plus. Obwohl die mit einem Kampfpreis reingegangen sind, ist Disney Plus viel kleiner, ja, als Netflix. Und Disney hat ja eine riesen Filmbibliothek und die haben es nicht geschafft, Netflix vom Thron zu stoßen. Also ich bin da total zuversichtlich. Die sind total clever, wie sie das aufgebaut haben und ausbauen. Ich habe da gar keinen Bedarf, irgendwie da auszusteigen, weil. Nee, also ich bleibe da investiert und ich finde, das steckt alles noch am Anfang. Wir haben immer noch viele Menschen, die traditionell Fernsehen schauen. Und das ganze Modell, das verändert sich so schnell und die sind da ziemlich aktiv, was die ganzen Trends angeht. Gut dabei, sehr gut dabei.
Also du bist da natürlich auch sehr vom Geschäftsmodell und dem ganzen eben Streaming-Konzept sehr überzeugt, wie ich
Ja, vom
raushöre.
Management halt. Ja, genau,
Und
vom Management.
also die andere Frage, die mich dann, oder die sich da mir noch stellt, ist, du hast ja dann wahrscheinlich, also hast du nachgekauft bei Netflix irgendwann mal, oder ist das immer noch diese Grundposition, du hast nie nachgekauft? Es ist einfach diese
Ja,
5.000 am
ja.
Anfang. Okay.
5.100 € am Anfang. Und das war's. Einfach kaufen und liegen lassen. Wenn du das machst, jetzt schaust du mal zurück, da hättest du bei Microsoft, bei Amazon mit 1.000 € Einsatz, hättest du über 1 Million heute. Ja? Man muss einfach Geduld haben. Und so läuft es wahrscheinlich hoffentlich darauf auch hinaus. Das ist aus den 400.000 wird es dann die,
Die
ja,
Million.
wenn es vielleicht, ja, Millionen oder so. Aber ja, die Leute, das ist auch, ich glaube, die Leute haben auch, das Problem ist, hey, Angst vorm Erfolg, ja. Denken immer viel zu schnell an die Gewinnmitnahme, was ein ganz großes Problem ist. Deswegen mache ich das Buy and Hold extrem. Und schau dir den Warren Buffett an, der hält Aktien für 30 Jahre, ja, und das ist für den nichts. Also, ein erfolgreiches Unternehmen, was mit zig Millionen verdient, so viele Abonnenten hat, ja. Warum soll ich das hergeben? Also, das ist ein gutes Investment.
Ja. Da sind wir auch direkt passend eine Überleitung zu einer nächsten Frage von Aktienmäßig Steve. Er fragt nämlich, ob du auch findest, dass die meisten Menschen grundsätzlich bei verschiedenen Dingen einfach zu ängstlich sind. Du hast ja vorhin angesprochen, Angst vorm Erfolg auch zum Teil, dass das vielleicht einen sozusagen zurückhält, weil man vielleicht eben, ich sage es jetzt mal so, die Netflix-Aktie schon bei 100% Gewinn veräußert hätte, statt dann einfach laufen zu lassen und dann hätte man gefühlt das fast hundertfache da. Also denkst du, das Spiel, also das spielt schon auch so eine Rolle, wenn man jetzt egal in welchen Bereichen, ob das jetzt Unternehmertum ist, Selbstständigkeit, Angestelltenjob, Karriere, Investments, erfolgreich sein möchte, dass eben diese Ängstlichkeit vielleicht so ein bisschen einen zurückhält? Oder was ist da deine Meinung dazu?
Absolut, ja. Ängstlichkeit, Selbstwertgefühl, ja, das ist ein großes Problem, was Leute, die hätten ein viel größeres Potenzial, wenn sie an sich glauben würden und von sich überzeugt wären, viel stärker, als sie es sind, gell? Also, ja, das könnte schon helfen, die ganzen Ängste, deswegen haben wir auch viele Leute, die komplett scheitern an der Börse, ja, weil da kommt die nächste Korrektur, dann haben sie Angst. Ich habe da Leute, die verkaufen ständig ihre Aktien, wenn die ins Minus rutschen. Ich sage, das kannst du doch nicht machen, das passiert mir ja auch. Ich steige irgendwo ein bei Weight Watchers und dann ist das Ding gleich mal im Minus von 10% oder so. Aber ich behalte die dann und wenn ich jedes Mal das verkauft hätte, weil sie ins Minus rutschen, das wäre eine Katastrophe, dann hätte ich überhaupt nichts verdient. Ja? Also man muss einfach dran glauben, an sich glauben, ja, an die Börse glauben, an seine Vision und dann wird es schon was. Wenn du wenn das alles stimmt, das ganze Konzept halt, dass du halt niemand, wenn das halt grundethisch auch ist und du niemanden versuchst reinzulegen und das Beste gibst bei der Arbeit. Und dann wird das auch, und dann vertrauen die Leute auch, dann baust du auch ein positives Image auf, weil die wissen, hey, der Typ ist ehrlich und der legt niemand rein und der ist wirklich, der will was aufbauen und der steht dahinter. Und dann glauben auch immer mehr Leute an dich. Also ja, die Aura ist wichtig, an sich glauben, nicht zu viel Angst haben und dranbleiben, an seinen Träumen halt.
Sehr schön gesagt. Bin ich nämlich auch genau der Meinung. Und wir haben noch eine gute Viertelstunde, also haut gerne Fragen raus. Wir haben jetzt auch schon direkt hier die nächste, zwar vom Kanarienvogel Marcello oder Marcello. Tim kauft ja eigentlich nur amerikanische Aktien. Er baut aber aktuell eine Position bei Deutsche Bank auf. Dazu kann er doch bestimmt was Interessantes erzählen. Also er bezieht sich jetzt hier auf die Deutsche Bank-Position, die du
Ja.
aufbaust.
Ja, gut, das ist ziemlich klein. Also die Deutsche Bank notiert unter Buchwert, die hatten eine Riesenkrise, die haben auch ein Imageproblem. Und wir haben zu viel Banking in Deutschland, wir haben zu viele Bankfilialen, da haben ja auch die Commerzbank, der Konkurrent hat schon einiges auch an Personal abgebaut, an Filialen. Das wird alles ausgedünnt. Und das ist so eine Value-Aktie für mich, aber hey, das ist minimal. Ich habe da was, vielleicht 3000 Dollar investiert, und aber auch schon länger her. Und da bin ich im Plus, aber also ich baue das jetzt auch nicht weiter aus. Das ist nichts Besonderes. Ja, also bei den Banken ist es so, oder allgemein, wenn eine Aktie in der Buchwert notiert, es gibt ja auch ein paar Versicherungen, die notieren so rund um den Buchwert. Ist schon interessant aus Value-Sicht, aber die Börse hat auch immer recht. Die wissen, warum das so ist, und die haben ein Ertragsproblem gehabt. Die haben viele Strafen bei der Deutschen Bank bekommen, in Amerika, in Deutschland. Alles, die haben ja kaum einen Skandal ausgelassen. Also, das ist so eine richtige, die Deutsche Bank ist so eine richtige Skandalnudel. Die haben ein Problem gehabt, im Management, im Aufsichtsrat, die haben Vertrauen verspielt und verbrannte Erde hinterlassen, ja. Aber so als Value Investor denkst du, Mensch, also die Krise ist so eine Dauerkrise. Und da kann man sich so Aktien mal anschauen, die ganz desaströs so abgeschmiert sind, ja. Da kannst du dir anschauen, sowas wie AIG, deinen großen Versicherer, ich glaube, der notiert unter Buchwert. Da kannst du dir anschauen, so K und S, Kali und Salz in Deutschland aus dem MDAX. Komplett zerbröselt das Ding. Ich glaube, die sind auch unter Buchwert, müsste man sich jetzt nochmal anschauen. Und da gibt es viele Aktien so in dem Bereich, wo du denkst, Mensch, vielleicht ist vielleicht die Börse zu kritisch, zu skeptisch und können sich auch wieder erholen.
Also so nach dem Motto, die Stumpen einsammeln oder versuchen auszuprobieren,
Ja.
die Stumpen einsammeln. Okay.
Wobei das natürlich auch nicht ohne Risiko ist, weil die, wenn so eine Aktie so eingebrochen ist, also das ist die Börsianer wissen da eigentlich schon, die sind ja keine Idioten, die sich so Börsenkurse anschauen und so. Also die haben schon enorme Probleme. Aber das alte Modell war, du schaust dir den Zerschlagungswert an, zum Beispiel Zerschlagungswert von auch einer Lufthansa oder so, die sind ja bei unter 8 Euro. Und da denkst du, ja, Mensch, also wenn jetzt die Krise, die Pandemie vorüber ist, ja, und diese ganzen Airlines, gibt es ja noch andere, Airlines, die abgeschmiert sind. Und wenn die Pandemie kommt, doch, die Leute wollen doch auch wieder reisen, ja, Fernreisen machen, sich die Welt anschauen, die wollen nach Amerika, die Europäer fliegen und nach Asien. Und das erholt sich irgendwann alles wieder, denke ich mal, ja. Und da kann man sich vielleicht in der Pandemie Reiseaktien anschauen. In der Finanzkrise schaut man sich Bankaktien an. Und so habe ich auch das Depot aufgebaut. Also in der Finanzkrise habe ich Bank of America gekauft. In der Pandemie die Airline-Aktien, United Airlines, Delta Airlines. Vielleicht kann man sich auch eine Lufthansa anschauen, aber es ist schon brutal. Also gibt auch viele Argumente, die dagegen sprechen. Lufthansa, Dauerkrise, hat sich nie richtig erholt. Vorstand kassiert 2 Millionen ab oder 4 Millionen, ja. Wie kann das sein? Das ist ja fast schon unethisch, ja. Die erhalten Staatshilfe. Wie kann es sein, dass so ein Lufthansa-Vorstand Millionen verdient? Ja, also es gibt viele Dinge und dann Pensionsverpflichtungen haben sie so enorme Pensionsverpflichtungen, viele Sanierungsfälle im Konzern. Aber ich schaue mir so Sachen an, aber ich habe so ein Mischdepot, ich habe so Sanierungsfälle, Value-Werte und aber auch Growth. Ich investiere auch in so Wachstumsaktien.
Also du versuchst so auch so ein bisschen breites Spektrum in dein gesamtes Anlageportfolio reinzupacken. Du fixierst dich jetzt nicht nur auf nur Wachstumsaktien, nur Dividendenaktien, sondern wirklich alles Mögliche, aber auch irgendwelche Turnaround-Werte einfach und versucht auch zum Teil antizyklisch zu investieren. Also dort, wo alle sagen, nee, das ist nichts, vielleicht, hey, da gehe ich vielleicht auch mal mit einer Position rein, wenn ich das angeschaut habe. 2.000, 3.000 Euro zum Beispiel, wo du sagst, hey, das könnte was sein, längerfristig, aber natürlich mit entsprechendem Risiko, wohlbemerkt. Okay. Natürlich immer, immer spannend. Vielleicht, das ist auch noch so, was mich persönlich interessiert. Du hast ja auch gesagt, du hast auch Bank of America oder ich weiß nicht, vielleicht auch noch andere Bankenaktien. Was denkst du insgesamt von dieser Branche Banken, so wie die jetzt sind? Haben die jetzt noch eine Zukunft, so wirklich eine langfristige Zukunft oder müssen die jetzt langsam aber sicher wirklich radikal, ich sag mal, sich anpassen, vor allem diese dicken Schiffe, sei es jetzt Digitalisierung, allenfalls auch Blockchain oder andere Geschichten. Denkst du, da muss wirklich viel geschehen, damit die langfristig dann auch am Marktplatz, also auch noch in 50 Jahren, in 100 Jahren bestehen können? Oder denkst du, das wird jetzt weiter noch so schön, wie es jetzt ist, voranschreiten können?
Ja, die müssen sich auch ständig erneuern und neu erfinden und moderner werden. Aber wenn du mal schaust, diese JP Morgan und so, und die nutzen auch alle Online-Apps, wo du dann so Cash transferieren kannst an Freunde, an die Bäckerei, wenn du einkaufen gehst oder deinen Arzt oder was. Also die haben das auch alles aufgesetzt, ja. Du kannst überall Cash transferieren auf die Schnelle mit zwei, drei Klicks. Aber klar, die müssen sich neu erfinden, die müssen die Kosten im Griff haben. Und die dürfen Zukunftstrends nicht verschlafen. Aber hey, wenn du mal so Giganten anschaust, ja, also so JP Morgan, Bank of America, die sind gigantisch, ja. Und die verdienen Milliarden jedes Quartal. Die können so kleine Dinger, können die auf die Schnelle übernehmen und die sind da auch in dem Markt drin. Und dann hinzu kommt ja noch, das ist stark reguliert. Du kannst nicht einfach hergehen und Geld verleihen. Auch so eine PayPal oder so, die sind erfolgreich, riesengroß geworden, riesen Laden, aber die können auch nicht gerade Hypotheken vergeben, weil der Markt ist reguliert und da gibt es eine Aufsichtsbehörde, die brauchen eine Banklizenz und das ist alles nicht so einfach. Also der Markt ist auch ein bisschen geschützt, der hat so einen Burggraben durch die Regulierung von BaFin und hier in Amerika die SEC und so. Du kannst nicht so ein Startup aufbauen, ja, auf die Schnelle da Geld hin und her schicken lassen und so. Das wird stark reglementiert und reguliert und deswegen haben die einen Schutz, ja, die sind geschützt, aber die müssen aufpassen, dass sie die Zukunft nicht verschlafen. Das ist genauso bei den Ölfirmen. Ich habe jetzt die Chevron, die müssen auch wahrscheinlich in Solar- und Windenergie investieren und die müssen das Öl, das Klima, wir haben einen Klimawandel, die müssen sich auch neu ausrichten und ihr Geschäftsmodell überdenken, auch die Exxon und so. Sonst haben sie auch ein ethisches Problem, ja. Und wie willst du Mitarbeiter gewinnen, und ein gutes Management, wenn dir alles egal ist und du verbrennst die Kohle, ja. Und deine Bohrinseln fliegen, die Luft verseuchen, die Meere. Also da hat schon ein Umdenken stattgefunden. Ich finde das auch gut und das ist total wichtig, dass auch Investoren und wir auch Kleinanleger Druck machen und Fragen stellen auf Hauptversammlungen und die Presse Fragen stellt. Und nachhaltiges Investieren hat eine riesen Zukunft. Deswegen, alle Firmen müssen sich wandeln und dem Kunden auch, dem Konsumenten entgegenkommen, was Gebühren angeht. Das alte Modell, dass du zu deiner Sparkasse gehst und dann kriegst du einen ganz teuren Fonds aufgeschwatzt mit 5% Ausgabeaufschlag und da fühlt sich doch auch über den Tisch gezogen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Das war eigentlich beschissen. Also, oder so ein Strukturfinanzvertrieb, der teure Versicherung nur für die Abschlussprovision. Also, das ist ein altmodisches Modell. Da müssen die sich neu ausrichten und kundenfreundlicher werden. Der Kunde möchte Kosten, Gebühren sparen, er möchte fair beraten werden Und er sucht sich im Internet dann was Passendes. Deswegen Robinhood und die ganzen anderen Broker, die Discount-Broker und das hat eine Berechtigung. Ich finde das gut, den Wandel. Kosten runter, Transparenz rauf, super gut für den Konsument.
Sehe ich auch genauso. Wir kommen langsam zum Ende. Mir sind jetzt noch zwei Dinge, die ich im Kopf habe. Und zwar, du hast Robin Hood noch kurz erwähnt. Das interessiert mich jetzt einfach auch deine persönliche Meinung. Und zwar ist es ja bei Robin Hood so, dass da auch viel Gamification betrieben wird. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass wenn du zum Beispiel auch diese Free Stocks bekommst, dass das Rubbellose sind und dahinter sich die Aktien verstecken. Oder wenn du Aktien kaufst, dass Konfetti in die Luft fliegt. Wie stehst du zu solchen Features, dass das Ganze so ein bisschen Richtung Gamification geht, aber teilweise schon auch ja nicht gleichzusetzen, aber so Tendenzien hat eben durch diese Rubbellose zum Freirubbeln, dass es da so ein bisschen auch in Richtung Casino geht. Findest du das gut oder schlecht oder ist das eher so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen?
Ja, also ja, genau, das sollte man nicht fördern. Das macht die Leute abhängig. Die gucken dann ständig auf die Kurse, wenn da irgend so ein Feuerwerk hochgeht und so. Ich glaube, langfristig investieren, das bringt das Geld, ja, und das bringt die Altersvorsorge. Und das ganze Spielen bringt nichts. Das bringt nichts, das ganze Trading, das Hin und Her, das ist einfach Geld verzockt. An Gebühren, du hast da überall auch, da ist zwischen dem Bid- und Ask-Kurs eine Lücke. Du hast Steuer, musst eventuell Steuern zahlen, hängt von deinem Land ab, wo du lebst. Aber du hast überall Nachteile mit diesem ganzen Trading und hin und her, die Gefühle springen dann verrückt. Das ist also eine schlechte Entwicklung, aber die wollen halt auch das so ein bisschen so exciting machen, dass du so begeistert bist, da immer auf die App schaust. So wie das Facebook und Instagram auch machen mit den ganzen Reaktionen. Es ist eigentlich ein schlechter Trend, weil an der Börse kannst du mit diesem Hin und Her kein Geld verdienen. Also ich sehe das skeptisch, das ist nicht gut und das sollte auch reguliert werden.
Ja. Sehe ich tatsächlich auch so. Das einzige Gute allerdings an denen oder daran ist, dass wenigstens Leute, die sich sonst nicht mit der Börse beschäftigen würden, wenigstens mal sich ein bisschen damit beschäftigen und dann hoffentlich aber diesen Sprung so zu diesem langfristigen Investieren machen können. Das sehe ich jetzt hier noch als einen der wenigen positiven Aspekte von dieser ganz krassen Gamification tatsächlich. Aber ansonsten bin ich auch vollkommen deiner Meinung. Ich finde das auch eher sehr, sehr krass eigentlich. Also sozusagen eher kontraproduktiv. Und dann kommen wir auch schon zum Schluss. Und das interessiert mich einfach, weil unser letztes Gespräch ist, glaube ich, auch schon länger her. Und ich glaube, letztes Mal hatten wir das Thema auch. Und zwar, sind für dich Kryptowährungen immer noch kein Thema? Oder hast du dich jetzt vielleicht mittlerweile auch schon mal ein bisschen damit beschäftigt? Oder sagst du immer noch, nee, das macht keinen Sinn? Oder hast du da jetzt eine neue Meinung dazu oder hat sich da nicht so viel verändert?
Ja, hat sich nicht so viel verändert. Kryptos sind für mich Währungen. Ja, warum soll ich in Währungen investieren?
Sind wie. Oh, ich glaube, wir sind wieder gehen. Ich glaube, für die Leute gab es einen kurzen Unterbruch für 2, 3 Sekunden. Aber ich weiß nicht, ob dir zum Beispiel NFTs ein Begriff ist. Das sind ja sogenannte Non-Fungible Tokens. Das sind sowas wie Items, Collectibles oder zum Beispiel auch digitales Land, nenne ich es jetzt mal, was man über die Blockchain erwerben kann. Und das sind ja dann zum Beispiel nicht mehr Währungen, sondern zum Beispiel, ich nenne es jetzt einfach mal ein digitales Kunstwerk, was einmalig vorhanden ist. Siehst du das auch zum Beispiel immer noch als das selbe an? Es ist ja keine Währung mehr, sondern halt einfach jetzt zum Beispiel ein Kunstwerk, das einzigartig ist, wie jetzt zum Beispiel ein Picasso, allerdings digital. Oder sagst du halt immer noch, hey, da steckt kein Unternehmen dahinter, da ist kein Produktivkapital, das ist einfach nur Spekulation auf zum Beispiel eben auch auf, wie es bei realer Kunst schlussendlich am Ende des Tages auch nur Spekulation ist, dass der Nächste mir mehr Geld dafür bezahlt für dieses Picasso.
Ja, also den Kunstmarkt, den finde ich schon also spannend, super spannend, den Kunstmarkt. Also das finde ich, also da könnte ich mich schon mit beschäftigen und so. Und sowas wie Picasso und so finde ich super, super spannend. Aber ich würde lieber das ganze Bild dann kaufen, den Picasso, als dann irgend so ein NFT. Das ist jetzt mein Gefühl. Ja, also mit so einem Token oder so kann ich wenig anfangen, ja.
Okay. Ja, aber das finde ich immer sehr spannend, weil mit der Zeit ändert man ja vielleicht seine Meinung oder man lernt Neues dazu. Und ich selber habe jetzt auch keine NFTs oder Tokens. Ich habe da auch nur ein bisschen was an Kryptos. Aber ich finde es immer sehr spannend, von anderen Leuten die Meinung zu hören. Und ja, wir sind jetzt langsam aber sicher, haben wir die Stunde voll gemacht und wir kommen oder nähern uns langsam dem Ende. Und du kannst vielleicht jetzt noch so zum Schluss der Community vielleicht auch einfach etwas mitgeben, die langfristige oder ich sag's mal so, die finanzielle Freiheit langfristig erreichen wollen mit Aktien. Was ist so dein, ich sage jetzt mal, Tipp, wenn es jetzt darum geht, dass die Leute, wenn sie eine Netflix-Aktie gefunden haben, wie sie damit umgehen sollen, psychologisch nochmal, dass sie nicht bei 100%, 200% verkaufen oder von mir aus auch bei 1000% verkaufen, weil das ist ja im Vergleich noch nichts dazu, wie jetzt du das auch mit Netflix mehr oder weniger geschafft hast. Da braucht es ja schon so psychologisch auf jeden Fall einiges an Vorbereitung, um, ich sag's auf gut Deutsch, die Eier zu haben, um bei einer Viertelmillion immer noch zu halten und immer noch zu halten, bis es bei 400.000 ist und immer noch zu halten. Was ist da so dein Tipp, den du noch den Leuten mitgeben kannst?
Ja, also das große Geld wird echt mit Geduld verdienen, weil du kannst dich einfach an Buffett orientieren. Vielleicht kannst du von dem viel lernen. Oder wie lange besitzt er schon American Express oder Coca-Cola? Ich glaube, Coca-Cola in den 80er Jahren gekauft. American Express sogar, irgendwann fing der an, da in den 60er Jahren oder so. Bei so einem Ölskandal, Salatölskandal, müssen wir mal raussuchen. Und er besitzt die Aktie noch immer. Also. Ja, das ist ja also in der Börse steckt so viel Potenzial. Und wenn man es zu früh verkauft, gibt man das Potenzial auf. Das große Potenzial kommt erst mit den Dekaden, mit den Jahrzehnten. Und das kann dir so viel Last wegnehmen, dass man das einfach nicht hergeben soll. Oder? Wo willst du dann auch das Geld hin tun? Ja? Jetzt sagen wir mal, wo soll ich die 400.000 Dollar hin tun? Also das ist. Netflix ist ein gutes Investment. Ähnlich ist bei Alphabet, also bei Google, führende Search Engine, die besitzen YouTube. Warum soll ich die verkaufen? Oder Amazon? Das sind super, super Aktien. Und das kann es auch im Mittelstand geben. Da gibt es auch tolle Firmen, auch in Deutschland, ja, nicht nur in den USA. Wir haben super Firmen in Deutschland, in der Schweiz, sowas wie eine Nestlé. Die bringt ja Dividenden, Kursanstiege. Und der Hebel kommt erst mit der Dauer, mit der Zeit. Guck mal, als ich studiert habe, haben manche schon drüber über Nestlé gesprochen, haben gesagt, hey, ich habe mir Nestlé gekauft.
Wie
Und
teuer war die damals noch, so rein aus Interesse
aber
dort?
du musst da halt aufpassen, weil da fehlen, du musst ja die ganzen Dividenden berücksichtigen, vielleicht noch Aktiensplits und so. Und hätte ich damals auch einfach kaufen, liegen lassen. Und das, weißt du, das lernt man dann erst, wenn man älter ist und man schaut sich an, Charlie Munger, Warren Buffett, so sind die steinreich geworden, kaufst du tolle Aktien, Yum Brands oder McDonald's und lässt das Ding einfach, oder Black, da gibt es ja ganz tolle, so dieser größte BlackRock oder das sind einfach Maschinen und Alphabet und die lässt du einfach liegen. Oh, JP Morgan, Bank of America. Und mit der Zeit, ja, kaufst du vielleicht sogar stocks und nach und es wird immer gewaltiger, immer größer. Und dann wird dein Depot, kann zur Million werden oder noch größer. Und bei mir war es so, ich habe hey, ganz normal angefangen, kleine Summen, kleinste Summen. Und das Erfolgsmodell ist wirklich Geduld und das geht bei den meisten nicht in den Kopf rein.
Sehr schönes Schlusswort zum Thema langfristigen Investieren und Buy and Hold. Vielen Dank, Tim, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier auch in der Community dabei zu sein. Du wirst sicherlich hoffentlich nicht das letzte Mal auf diesem Kanal gewesen sein. Die Community hat es auf jeden Fall, glaube ich, sehr stark gefeiert. Waren viele coole Fragen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier dabei gewesen bist und an alle in der Community, am Sonntag um 19 Uhr gibt es wie immer den Tea Time Talk Livestream. Und bedankt euch jetzt noch schön beim Tim. Ich wünsche euch allen schönen Abend. Vielen Dank und bis zum Sonntag.
Ciao, vielen Dank für die Einladung, Thomas.
Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch. Interessiert dich, an welchen Projekten ich aktuell arbeite, dann findest du mich auf Instagram @sparkoyote. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!